paradoxe Wahrheiten. Was ist es eigentlich? Paradox kommt aus dem Griechischen und heißt wieder erwarten, wieder die gewöhnliche Meinung. Paradoxe Wahrheiten sind Aussagen, die sich auf den ersten Blick widersprechen, die widersprüchlich wirken, es aber in Wahrheit nicht sind. Kurzum, paradoxe Wahrheiten sind scheinbar sich widersprechende Wahrheiten. Ich möchte euch heute einfach mal Beispiele aus der Bibel nennen, wo uns das manchmal in einem Satz der Bibel begegnet. Das schaut dann so ungefähr aus wie dieses Bild, je nachdem, ob ihr oben oder unten schaut. Wenn ihr versuchen würdet, das nachzubilden, würdet ihr feststellen, das geht irgendwie nicht. Es ist eine optische Täuschung. Paradoxe Wahrheiten, sind die auch sowas wie eine optische Täuschung? Stimmt da vielleicht unsere Optik nicht? Also jetzt an die biblischen Beispiele. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. In einem Atemzug genannt. Was nun? Müssen wir die Seligkeit schaffen? Mit Zittern und mit Anstrengung? Oder wirkt Gott alles? Kann doch nicht sein, dass wir alles tun müssen und dass Gott alles tut. Ist das ein Widerspruch? Hier nochmal dargestellt, der Mensch muss sich sein Heil ernstlich und mühevoll verdienen. Das könnte man meinen, wenn man nur den ersten Teil dieses Satzes liest und den Rest der Bibel nicht kennt. Oder wenn man nur den anderen Teil liest, denkt man, naja, ich kann es mir in meiner Liegematte bequem machen. Es läuft alles, Gott hat Zusage gegeben, fertig. Ein zweites Beispiel. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr so früh aufsteht und danach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Man könnte jetzt fragen, ist jetzt Gottes Tun wichtig? Wenn Gott die Stadt behütet, wozu braucht man dann noch einen Wächter? Wenn Gott die Familie, das Haus baut, wozu sollen wir dann noch was tun? Oder ich könnte auf die andere, auf die linke Seite gehen und sagen, nur das menschliche Tun ist wichtig. Ich komme ohne Gott zurecht. Ist aber nicht so. Und wenn ihr genau mal hinschaut, auf der rechten Seite steht immer das, was der Herr, der Jahwe, der Ich Bin für euch da, tut und zusagt und verspricht. Und auf der rechten Seite stellen wir dreimal erschrecktes Wort fest, umsonst. Wenn das andere nicht dazu kommt, das menschliches Tun, vergeblich, umsonst. Beides spielt zusammen. Wie gehört es zusammen? Ich will es noch ein bisschen schwerer machen. Im Alten Testament, da heißt es, wer in den letzten Wochen 5. Mose gelesen hat, in der regulären Bibellese, wenn der Herr, dein Gott, die Völker ausgerottet hat, deren Land dir der Herr, dein Gott, geben wird. Versprechen, Gott gibt dir das Land. Satz geht weiter, dass du es einnimmst und in ihren Städten und Häusern wohnt, sollst du dir drei Städte aussondern im Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird, es einzunehmen. Merkt ihr, innerhalb des Satzbaus ist diese paradoxe Wahrheit immer wieder verborgen in der Bibel. Das kommt übrigens an die 100 Mal vor im Alten Testament. Gott tut es, Gott rottet die Völker aus vor Israel her. und die Israeliten sollen die Völker ausrotten. Was nun? Rottet es jetzt Gott aus oder rotten es die Menschen aus? Die Bibel hält an beidem fest. Paradoxe Wahrheit. Jetzt wird es noch schwieriger. Es geht um das menschliche Herz. Ich aber will sein Herz verstocken, die Rede ist über Pharao, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und der Pharao wandte sich und ging heim und nahm es nicht zu Herzen. Aber als der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, als die Plage wieder nachließ, verhärtete er sein Herz. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Es ist passiv, es ist ein Widerfahrnis. Und er hörte nicht auf sie. Aber der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal. Wieder ein Stückchen weiter, aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er ließ das Volk nicht ziehen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao. Was ist es jetzt nun? Verstockt Gott das Herz des Pharao? Oder verstockt der Pharao sein Herz? Und die Antwort ist beides. Weiteres Beispiel, Gebet. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Jesus fährt fort, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Warum in aller Welt muss man beten, wenn Gott vorher schon Bescheid weiß? Die Bibel hat die beiden Sätze stehen. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und doch gibt es viele unerhörte Gebete, beziehungsweise solche, die nicht so erfüllt worden sind, wie wir uns das vorgestellt und wie wir es erbeten hatten. Oder auf der einen Seite ist gesagt, betet ohne Unterlass, ohne Unterbrechung, ohne Aufhören. Seid beständig dran am Gebet. Ist das ein Widerspruch zum Plappern wie die Heiden? Steht da. Und auf der anderen Seite, ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Der einen Seite, Gott handelt souverän, wie er das für richtig hält, und er führt seinen Plan aus. Und auf der anderen Seite sollen wir beten. Kriegt ihr das logisch zusammen? Mit eurer Logik? Ich kann noch mehr zeigen. Also die Bibelkritiker, ne, die führen alles sowas auf. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wachsen ist sowas wie ein Befehl, ein indirekter Befehl. Auf der anderen Seite, denn von selbst, da steht im griechischen Urtext das Wort automatos. Wisst ihr, was das ist? Automatisch, ne? Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Also in einem Samenkorn liegt die Eigenschaft, dass selbstständig was herauswächst. Und menschliches Zureden und Gießen und all sowas wird es allein nicht bewirken. Es wächst automatisch. Wachset in der Gnade und Erkenntnis, so ein menschlicher Befehl, ein Befehl an die Menschen. Und auf der anderen Seite, und das Wort wuchs und breitete sich aus, automatisch, wie von selbst. Und dann wird es noch besser in einem Satz, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst. Ein Bau wächst. Habt ihr schon mal gehört? Also Bau ist ein technisches Bild. Bau, da ist ein Architekt dahinter. Und da sind Handwerker dahinter. Und wachsen ist was aus der Natur genommen, ja? Wir sehen also, es wächst von selbst automatisch. Und in dem einen Satz, da haben wir beides miteinander verborgen. Man könnte sagen, Wachstum erfordert menschliches Zutun, dass man isst, dass man lernt, dass man aus Erfahrungen lernt und so. Menschliches Zutun, linke Seite. Und auf der anderen Seite wirkt Gott etwas. Nun ist Folgendes, wir Menschen denken, das sind widersprüchliche Aussagen. Entweder gilt es links oder es gilt es rechts. Aber die Wahrheit ist, es gilt es links und rechts. Unsere Logik, ihr Lieben, hat seit dem Sündenfall es schwer beschädigt. Ich möchte euch das an einem ganz simplen Beispiel zeigen. Seit dem Sündenfall ist unsere Logik korrumpiert, kaputt. Dies in vielen Bereichen arbeitet die wunderbar, aber ist total begrenzt. Und die ist total angeknackst. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Wer es kennt, der hält sich jetzt mal zurück. Also die Aufgabe ist, verbindet, ich habe noch was vergessen, das habe ich noch danach reingemacht. Auf der einen Seite, Gott kann alles, und auf der anderen Seite, und er greift doch nicht immer ein. Auf der einen Seite ist also die Allmacht Gottes, und wenn Jesus am Kreuz stirbt, der Gottessohn ist die Ohnmacht. Und beides ist richtig. Gott ist allmächtig und Gott wählt freiwillig die Ohnmacht in Jesus Christus. Das sind paradoxe Wahrheiten. Und die kriegen wir normal mit unserem Verstand schlecht zusammen. So, jetzt die Aufgabe, wer es noch nicht kennt, der darf jetzt mal zu mir nach vorne, darf mit 4 Strichen, also das Teil einmal ansetzen, durchziehen und 4 Linien oder so, und dann müssen alle Punkte verbunden sein. Wer will es mal probieren? Bitte? Kennt bestimmt jemand, oder? Wer will mal? Von denen, die es kennen?
Habt ihr es nicht schon mal in der Schule gehabt?
Also ich mache mal einen Versuch, ja. Also nochmal, für die es noch nicht ganz gesehen haben. 1, 2, 3, 4. Und alle Linien sind verbunden. Was ist der Trick an dem Ganzen? Also wer es nicht kennt, der probiert lange rum. Und irgendjemand ist da drauf gekommen. Mit viel Probieren und Nachdenken kommt man dann schon drauf. Aber das ist nur ein simpler Vergleich. Solange man immanent bleibt, solange man in dem Quadrat drin bleibt und keinen Strich über dieses Quadrat hinaus führt, gibt es keine Lösungsmöglichkeit. Und das möchte ich einfach so als simples Beispiel dafür nennen. Nur wenn ihr über das System hinausgeht, gibt es Lösungen. Das bedeutet, solange wir die biblischen Aussagen, die widersprüchlich sind, oder scheinen, nur mit unserer immanenten, innerweltlichen Logik erklären wollen, geht es nicht. Unser Hirn ist so sehr beschränkt auf dieses Hiersein, es sei denn, wir kriegen eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist und wir können die Striche über das immanente Bild hinausführen. Erst dann kriegen wir die Dinge zusammen. Vorher ist es nicht möglich. Und wir kriegen es nur zusammen im Glauben. Bei diesen scheinbar widersprüchlichen Aussagen gilt nicht entweder oder, sondern es gilt sowohl als auch. Es gibt in der Physik ein wunderschönes Beispiel, ist Licht wellenförmig oder ist es Lichtteilchen? Da gibt es wunderbare Berechnungen, da funktioniert das eine. Mit Wellenberechnung kann man manches berechnen, was das Licht macht. Und wenn man anderes rauskriegen will über das Licht, dann muss man eine andere Annahme treffen, dass das Lichtteilchen sind. Was ist nun wahr von den beiden? Hier ist die Antwort: Beides funktioniert in gewissen Rechenbeispielen, dann auch in der Praxis nachzuvollziehen. Aber es muss eine darüber stehende Logik geben, die meines Wissens bis heute nicht richtig erklärt werden kann. Das ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, findet man viel im Internet, und Physiklehrer kennen das Phänomen, ja. Und es gilt sowohl als auch. Bei den paradoxen Wahrheiten der Bibel gilt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich möchte nochmal an zwei Beispielen deutlich machen, warum unser Gehirn so beschädigt ist seit dem Sündenfall. Das eine Beispiel, wer die Bibellese dieser Woche gelesen hat, Johannes 11 oder war es letzte Woche, Jesus erweckt den toten Lazarus auf. Er lag schon 4 Tage im Grab und er stank. Das heißt, die Verwesung hat eingesetzt. Jesus weckt den Toten auf und am Ende der Geschichte heißt es, viele glaubten an ihn. Das ist der letzte Satz in dieser Geschichte. Und beim nächsten Abschnitt, gleich der nächste Vers, da heißt es, einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte, und sie schmiedeten Mordpläne gegen Jesus und gegen Lazarus. Ist das logisch? Wenn Jesus einen Toten auferweckt, dann macht er was Menschenunmögliches. Dann ist es entweder Zauberei oder er ist Gott. Warum schmieden die Mordpläne? Wenn sie Jesus umbringen, wird er sowieso auferstehen. Hat er ja dann gemacht. Wenn sie Lazarus umbringen, kann ihn Jesus wieder auferwecken. Und er wird ihn auferwecken, spätestens am jüngsten Tag. Da sieht man, wie kaputt unser Gehirn ist an diesem Beispiel. Oder ich sage ein zweites Beispiel, Sicherheitsdenken. Wir Deutschen haben ja diesen Sicherheitstick. Wir wollen alles absichern. Es gibt kein Land, das so sicher ist, fast kein Land so sicher wie Deutschland. Und wohl kaum ein Land, wo es so viele Versicherungen gibt. Und Sicherheit ist, wenn man ein Ranking macht von den Weltvölkern, da sind wir Deutschen entweder Weltmeister oder Zweiter oder Dritter. Ja. Wir versichern uns gegen alles und wir denken, wenn wir viel Geld haben und eine gute Rentenversicherung und eine gute Krankenversicherung, möglichst eine private und eine Zusatzversicherung, dann ist unser Leben sicher. Totaler Schwachsinn. Da sichern wir natürlich ein paar Dinge ab. Aber am sichersten ist unser Leben, wenn wir es in die Hand Gottes legen. Weil gegen Tod ist sowieso keine Versicherung, kein Kraut gewachsen. Aber der Glaube an Jesus wird uns auferwecken. Das ist die Wahrheit. Und da sehen wir wieder, wie korrumpiert unser Denken ist. Wir denken nur immanent. Und das ist ein großes Problem. Ich habe ein Beispiel gelesen, dieses Lebensbild, das hat mich enorm lang beschäftigt. John Payton war Missionar unter Südsee-Kannibalen und er wurde eines Tages verfolgt von den Einheimischen. Es sind viele Missionare auf diesen Inseln gestorben als Märtyrer. Und als sie ihn verfolgten, ist er geflohen durch den Urwald. Und da hat er sich gerettet, ist auf einen Baum hochgeklettert und hat auf diesem Baum übernachtet, in den Zweigen dieses Baumes. Und dann schreibt er, ich habe mich nie in meinem ganzen Leben so sicher und so geborgen gefühlt wie in den Ästen dieses Baumes. Obwohl unten die Krieger rumgelaufen sind und wollten ihn umbringen, haben ihn aber nicht entdeckt. Er hat sich total geborgen und sicher gefühlt. Das ist die Realität. Jetzt komme ich zu unseren Beispielen zurück, die ich gerade genannt habe. Errettung, selig werden. Ich kann mir das nicht geben durch menschliche Anstrengungen. Ich kann es nicht erarbeiten durch Werkgerechtigkeit. Ich kann es nicht erglauben, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, jetzt glaube ich das mal einfach so. Ich kann es nicht erbeten, ich kann es nicht erwirken. wird mir angeboten als Geschenk. Ich kann es nur im Glauben annehmen. Anders nicht. Es ist alles getan durch Jesus und ich kann das Geschenk nur in Empfang nehmen, mehr nicht. Ich gehe zum nächsten, zum Thema Haus. Wenn der Herr nicht das Haus baut. Es gab zu biblischen Zeiten kein Wort für Familie. Ich glaube, man kann es in diesem Doppelsinn verstehen. Wenn der Herr nicht die Familie baut, dann ist umsonst, was wir machen. Auch beim Hausbau äußerlich. An Gottes Segen, sagten die Alten, ist alles gelegen. Das Segen Gottes gilt aber für denen, die ihn in Anspruch nehmen. Das heißt aber nicht, dass sie die Hände in den Schoß legen und die Kinder nicht mehr erziehen. Das heißt auch nicht, dass sie die Hände in den Schoß legen, ja, meine Ehe wird schon laufen. Nee, du hast alles zu tun, damit deine Ehe läuft. Und du hast alles zu tun in der Kindererziehung. Und Gott wird seinen Segen geben, steht fest. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Nächstes Beispiel, Jobwächter. Das könnte ich auch IT-Fachmann oder Krankenschwester oder ich weiß nicht was einsetzen. Immer das gleiche Prinzip. Es gilt immer sowohl als auch. Dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Die Kinder beobachten sehr genau, wie wir leben. Es spielt schon eine Rolle, ob wir ihnen biblische Geschichten erzählen, ob wir mit ihnen Gebet einüben, ob sie uns zersorgt sehen oder ob sie uns sehen, wie wir unsere Sorgen auf Gott werfen, mit denen wir nicht fertig werden. Ob wir unsere Kinder zum Bibellesen anhalten und zur Kinderstunde schicken, zur Jungschar, oder ob wir es nicht tun. Ob wir mit ihnen Gebet einüben und auch Zehnten geben, einüben oder überhaupt Opfer geben ans Reich Gottes. Es wird nicht automatisch kommen. Es spielt eine Rolle, es ist unsere menschliche Verantwortung, die wir haben. Als Christen. Und wer sät, der wird ernten. Auch so ein Prinzip der Bibel. Landeinnahme. Das war übrigens die Entdeckung der letzten 14 Tage, wo das in der Bibellese so intensiv dran war. Das ist mir noch nie so aufgefallen, obwohl ich schon fast 40 Jahre Christ bin. In 5. Mose, ich schätze, oder in den Mosebüchern, ich schätze, es steht mindestens 100 Mal drin in den Mosebüchern die Formel Land, dass dir der Herr dein Gott geben wird. Jetzt könnte man sagen und denken, wunderbar, Hände in den Schoß legen, wir rücken an und dann warten wir noch, bis der Herr das Volk austreibt und dann gehen wir rein in das Land. So hat es aber nicht funktioniert. Sondern sie sollten reinziehen und manchmal gab es außergewöhnliche Ereignisse, Erdbeben, die haben sich gegenseitig manchmal umgebracht. Gab Verschiedenes. Da hat Gott eingegriffen. Irgendwie übernatürlich. Aber oft ging es nur natürlich zu. Gott hatte ihnen das Land verheißen und sie haben es eingenommen. Ich sage es ein bisschen konkreter. Früher hatte ich gedacht, ich setze mich in die Predigt und ich setze mich täglich ein bisschen dem Wort Gottes aus. Und dann kommt das geistliche Wachstum automatisch. Dann nehme ich das Land des Glaubens ein. Diese Überzeugung habe ich heute nicht mehr. Ich glaube, dass Landeinnahme im Glauben, dass das sehr viel von uns selber erfordert. Dass wir was ausprobieren, dass wir etwas wagen, dass wir etwas riskieren, dass wir uns auf die Verheißungen Gottes verlassen und sie tun, auch wenn wir noch kein Ergebnis sehen. Dass wir anhaltend dranbleiben. Ich bin nicht einfach nur passiver Empfänger, lege meine Hände in den Schoß und sage, Gott, nun beschenk mich, du hast es versprochen. So wird es nicht funktionieren. Sondern indem ich übe, Zeugnis zu geben, wird Gott mir Gelingen geben. Wird er mich darin wachsen lassen. Und so weiter und so fort. Herzensangelegenheit. Verstockung geschieht nicht automatisch, ganz komisch, mysteriös. Hat immer was mit meiner Herzenseinstellung und Herzensentscheidung zu tun. Nicht entweder oder, sondern womit ich mein Herz füttere, mit welchen Gedanken, mit welchen Aktionen, so wird es gepolt und normiert sein. Gebet, das nächste Thema. Ich halte mich weniger mit Beschreibungen auf. Gott, du weißt ja das, und erzähle ihm ausführlich, was Gott schon weiß. Ja, brauchen wir gar nicht. Aber dass wir konkret bitten und dass wir uns vielleicht beim Gebet auch Zeit nehmen, hinzuhören: Gott, was willst du eigentlich, wie ich beten soll? Denn wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Früher dachte ich immer, naja, wenn wir ganz stark bitten und wenn wir uns vereinigen im Gebet, dann muss das so gehen, wie ich mir das, oder wie wir uns das vorstellen. Wir wissen ja, wie Gott handeln muss. Und Gott macht es manchmal ganz anders. Und dass wir das lernen, hinzukriegen, das ist mir wichtig. Und ich glaube, das ist fast das Letzte jetzt, mit dem Wachstum, das ist ähnlich. Wachstum geschieht nicht zufällig. Wachstum geschieht nicht nur automatisch. Wachstum ist nicht so, dass da einer aufs Treppchen geht, bei Olympia ersten Platz macht und sagt: Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe ein bisschen Ski gefahren und jetzt bin ich Erster geworden. Das gibt's nicht. Es bedeutet immer viel Anstrengung, viel Disziplin. Beim geistlichen Wachstum ist es auch so. Es geschieht nicht einfach, dass es vom Himmel fällt. Es ist immer verbunden mit dem menschlichen Tun. Versteht ihr das, was ich da sagen will? Und hinsichtlich der Möglichkeiten, auch das ist ein Geheimnis. Paulus sagt: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und gleichzeitig weiß er, ohne ihn kann er nichts tun. Allmacht und Ohnmacht. Gott hält es aus, diese paradoxen Wahrheiten. Wir denken manchmal, das ist ein Widerspruch. Aber es ist nicht. Es liegt an unserem korrumpierten Gehirn. An unserem vom Sündenfall betroffenen Denken. Es gehört beides zusammen. Beides. Die linke und die rechte Seite jeweils. Habt ihr das verstanden? Auf der rechten Seite stand immer das, was Gott tut. Und Gott ist zuverlässig und verlässlich. Und auf der linken Seite stand immer das, was wir Menschen zu tun haben. Und es geht nicht nur um das Verstandenhaben, sondern jetzt geht's um das Tun. Da halte ich es mit Erich Kästner, der schrieb es so schön: Es gibt nichts Gutes, es sei dann, denn man tut es. Die Errettung festmachen, das ist das Geschenk, dass man die Zusagen Gottes im Glauben annimmt. Familie bauen bedeutet, alles für die Ehebeziehung und die Kindererziehung zu tun. Den Job gewissenhaft und bestmöglich auszufüllen. Und so erlebt jeder in seinem Beruf eine Berufung. Das Land des Glaubens einnehmen muss eingeübt werden. Beten, als ob alles Arbeiten nichts nütze, und sich gleichzeitig felsenfest auf Gott verlassen. Wachstum geschieht nicht zufällig, sondern planmäßig. Muss eingeübt werden. Ich lese zum Beispiel zur Zeit ein Buch, das heißt 15 Wege zum Erfolg. Und da schreibt dieser Autor, der Pastor war und heute Organisationsberater ist, der schreibt, der hat sich vorgenommen, in jedem Monat 4 Bücher zu lesen. Jeden Monat 4 Bücher zu lesen, um seinen Horizont zu erweitern, um zu wachsen. Unterschiedlichster Art von Büchern. In den paradoxen Wahrheiten, da brauchen wir einen festen Halt, um nicht hin und her getrieben zu werden wie ein Blatt im Wind. Und der feste Halt entsteht, indem du dich bindest an den Ich Bin, an den absoluten, unveränderlichen, zuverlässigen Gott. In den Paradoxen, die uns im Leben begegnen, brauchen wir einen Halt, der außerhalb von uns liegt. Wir können uns nicht selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ich habe das mal so deutlich erlebt bei einer Nachbarin, die bei uns in Zirndorf in der Gemeinde war. Sie war schon 30 Jahre Christin und war ehrenamtlich in der Hospizarbeit tätig. Ich war mit ihr einmal dabei bei einer Sterbenden. Das war sagenhaft, wie die das konnte, mit Sterbenden umgehen. Die hat Dutzende, die hat Hunderte von Menschen im Sterben begleitet. Und dann kamen 2 Jahre oder so, wo aus ihrer engsten Verwandtschaft 7 Leute oder so verstorben sind. Angefangen mit ihrem Ehemann, mit einer Tante, mit diesem, mit jenem. Und die hat so rumgebeutelt. Und die hat schon irgendwie an Gott geglaubt, aber die konnte es nicht mehr fühlen, nicht mehr spüren. Und es war eine furchtbar lange Zeit. Jedenfalls gefühlt furchtbar lang. Es ging ein paar Jahre. Wir haben öfter, waren wir zusammen. Wir haben gebetet, ein Missionar war mal da, war sie in einem Vortrag, dann haben wir miteinander für sie gebetet. Und sie sagte immer, ich brauche Zeit. Und dann auch so allmählich, nach 2 Jahren oder so, ich weiß nicht mehr genau den Zeitraum, aber ungefähr so, da kam sie wieder zu Kräften und kam wieder zurück. Wir brauchen einander. Und, das wollte ich noch sagen, sie sagte mir oft, ich werde es nie vergessen, du hast mal zu mir gesagt, Margit, wenn du nicht mehr glauben kannst, ich glaube für dich. Sagt sie, das hat mich gehalten. Wir wünschen uns manchmal so eine Abkürzung, dass im Glauben alles wie geschmiert läuft, tut es aber nicht. Ich kann euch Gott nicht erklären, ich kann aber an ihn glauben und ich brauche auch euch, dass wir am Glauben dranbleiben, dass wir einander ermutigen, weil unsere Welt, die tickt so anders, die gaukelt uns so viel anderes vor, die ist so immanent, alles ist nur auf das Hier und Jetzt bezogen, weil es nur ein winziger Ausschnitt aus der Wirklichkeit, das viel Größere ist die Ewigkeit. Und wir brauchen den Blick in die Ewigkeit und die Ermutigung voneinander. Ich kann euch manches nicht erklären, aber du kannst Gott kennenlernen. Ich kann ihn manchmal absolut nicht verstehen. Ich habe euch schon mal erzählt von dem Mann meiner Cousine, der nur noch den Kopf bewegen kann und den Computer mit den Augen steuert, der seit über 10 Jahren im Bett liegt und von seiner Frau versorgt wird. Ich habe noch nie ein Wort der Klage von ihm oder von seiner Frau gehört. Ich habe aber schon viele gesunde und glückliche kennengelernt. Versteht ihr, das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist größer, als wir uns vorstellen können. Die paradoxen Wahrheiten der Bibel, die sind trotzdem wahr. Amen.